NDR Kultur à la carte.
Heute mit Jan Wiedemann. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören und ich freue mich, dass wir heute einen Gast haben, ja, bei dem wir wirklich ganz stolz sind, dass er uns zugesagt hat. Nicht nur für diese eine Stunde Gespräch jetzt, sondern wir haben noch viel mehr mit ihm vor. Wir nehmen ihn in 3,5 Wochen mit an einen ungewöhnlichen Ort, damit er uns dort ein Konzert gibt. Ein NDR Kultur Pop-Up-Konzert. Er ist einer der berühmtesten Jazzmusiker Europas, ein Posaunist, Mr. Red Horn. Nils Landgren, hallo.
Hallo.
Nils, wir sitzen uns nicht direkt gegenüber, sondern du bist mir zugeschaltet, nicht aus Schweden etwa, sondern aus Braunschweig heute. Du gibst da am Tag dieser Aufzeichnung ein Konzert mit deiner Band Funk Unit. Wie ist das, was macht man so, wenn man jetzt nicht gerade ein Radiointerview gibt, an diesen Nachmittagen vor den Konzerten?
Ja, erstmal, ich habe mich für ein Konzert mit dem schwedischen Radio Jazz Group vorbereitet, heute Morgen. Und heute Nachmittag habe ich meine erste Sitzung für das Programm 26 Jazz Baltica. Ich versuche, die Zeit so gut zu nutzen wie möglich.
Und du bist ja wirklich viel unterwegs. Ich habe gerade gesehen, letzte Woche noch in Italien gewesen mit Daniel Hope zusammen auf der Bühne. Bist du dann zwischendurch auch immer noch mal in Schweden zu Hause oder kommt da eigentlich eins ans nächste?
Ja, ich war 2 Nächte zu Hause, bevor das in diese Richtung ging. Und so sieht es meistens aus. Ich versuche auch hier und da inzwischen ein paar extra Tage freizuhalten. Ja. Aber ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich angefragt bin und dass es eine Anfrage gibt. Und ich meine, das ist ja das Beste, was wir uns als Musiker wünschen können.
Absolut, natürlich.
Dass wir spielen dürfen.
Wahrscheinlich ist es aber immer ein komplettes Kontrastprogramm. Man liest, dass du in einer alten Fischerkarte in Schweden am Meer wohnst. Das ist wahrscheinlich immer was komplett anderes als dieses Konzertleben, ne?
Das ist total anders. Das ist wirklich ein Fischerdorf und da wohnen ungefähr 850 Leute. Aber das ist ruhig, es ist sehr schön. Wir haben eigentlich keine Ahnung, warum wir da gelandet sind, ich und meine Frau. Aber da wohnen wir seit fast 29 Jahren.
Ja.
Und
Wenn du sagst, keine Ahnung, also wie hat es sich dann ergeben? Seid ihr zufällig da vorbeigekommen und das zu verkaufen Schild am Haus gesehen, oder?
Mehr oder weniger.
Ach.
Und wir hatten, also das Ding war auch, dass ich war unterwegs, in Hamburg anzufangen bei NDR, in der Big Band. Weil ich habe eine feste Stelle dort bekommen damals. Und ich dachte, das würde vielleicht passen. Dann wohnen wir ein bisschen näher an Hamburg und so weiter. Das hat überhaupt nicht funktioniert mit dem Abstand und so, aber trotzdem, wir sind dort geblieben und ja, es ist schön und man kann jeden Morgen baden gehen.
Das habe ich auch gelesen über dich, dass du nicht nur da zu Hause, sondern überall, wo du bist, an jedem Konzertort nach Möglichkeit irgendwie einmal ins Wasser hüpfst, ne?
Ja, aber nicht so gerne im Pool, sondern lieber, wo es einen See gibt oder ein Meer. Mhm. Das mag ich am liebsten.
Also auch norddeutsches Septemberwetter wäre jetzt noch nicht abschreckend für dich?
Absolut nicht.
Wir wollen natürlich auch gern Musik hören in dieser Sendung. Du hast Musiktitel ausgesucht, die wir jetzt in der kommenden Stunde gemeinsam hören. Und da starten wir mit No Regrets von Esbjørn Svensson, hier mit Victoria Tolstoy. Warum hast du dir das ausgesucht?
Ja, erstmal, weil ich liebe Victoria und natürlich Esbjørn. Und ich habe immer noch Esbjørn in Erinnerung. Also Esbjørn und ich waren ganz enge Freunde. Da gibt es auch eine ziemlich interessante Geschichte zu dieser Aufnahme. Esbjørn wollte ja nicht unter seinem eigenen Namen spielen, sondern hatte einen Alias. Und er hat seinen zweiten Vorname und seine Mutters Familienname benutzt, Bror Falk. Mhm. Und unter dem Namen Bror Falk spielt Esbjørn auf aller Nummern mit. Und als die Platte rauskam, hat The Guardian in England, das meist respektierte Musikmagazin oder wie man das sagen soll, der respektierte Kritiker, der hat geschrieben, er fand es zwar gut, aber man konnte deutlich bemerken, dass Esbjørn Svensson gefehlt hat.
Ah.
Weil Bror Falk konnte seine Schuhe nicht füllen.
Ah ja, das sagt ja viel über diesen Kritiker, ne?
Ja, könnte man gut sagen. Wir haben uns fast totgelacht, also alle wir.
doesn't doubt, have respect, say goodbye to your wilder days. No regrets.
Victoria Tolstoi. Bedauert nichts, No Regrets von Esbjørn Svensson hier auf NDR Kultur bei uns in der Sendung à la carte. Heute mit Jazz-Posaunist Nils Landgren. Ja, wenn man Interviews mit dir liest, irgendwie ist diese eine Frage immer dabei, die Frage, warum die Posaune eigentlich rot ist. Und du beantwortest sie immer ganz bereitwillig, dass es die Farbe der Liebe ist. Deswegen können wir diese Frage in diesem Interview auch schon so abhaken. Aber eine andere häufige Frage, die dir auch immer wieder gestellt wird, wie du überhaupt zur Posaune gekommen bist, die würde ich doch ganz gerne mitnehmen und da nochmal einsteigen und in diesem Gesprächsblock mal einen kleinen biografischen Abriss machen. Du hast gesagt, die Posaune, sie stand damals irgendwie einfach da zu Hause, ne?
Das stimmt. Ich bin über eine Posaune gestolpert, könnte man sagen. Der stand da im Flur, als ich zurück von der Schule kam. Das war so, mein Papa hat oft Instrumente repariert. Mein Papa war Hobby-Trompeter und spielte in unserer Blaskapelle, in unserem Stahlwerksort in Degerfors. Und da stand eine Posaune. Mhm. Und ich hatte ja oft die Posaunisten im Blasorchester gesehen und gehört und auch in Papas Jazzband. Und ich fand es immer interessant, was sie da gemacht haben. Und ich dachte, hey, jetzt ist die Chance, weil da war niemand zu Hause. Und ich dachte, hey, ich packe das raus und probiere mal, ob ich einen Ton kriegen kann. Und ich habe einen Ton gekriegt. Ich wusste ja, wie man blasen sollte, aber mehr nicht. Und irgendwie hat es mich sofort fasziniert. Komischerweise, und das ist das einzige Instrument, das ich einigermaßen verstehen kann.
Ich wollte sagen, du hast ja zu dem Zeitpunkt auch schon Schlagzeug gespielt, zum Beispiel. Mhm. Hast du dich auch mal schon gefragt, wie denn deine Geschichte eigentlich weitergegangen wäre, wenn es diesen Zufall da nicht gegeben hätte?
Ja, also ich glaube, dass dann hätte ich dann wahrscheinlich wieder getrommelt in unserer Blaskapelle. Ich hätte im Stahlwerk gearbeitet und ich hatte ja Montag bis Freitag gearbeitet. Freitag, Samstag mich breit gemacht und dann am Sonntag versucht, mich wieder fit zu machen und am Montag wieder mit meiner Arbeit angefangen. Mhm. Also ich glaube schon, dass das hier, also Posaune war mein Einstieg in eine musikalische Welt,
ja,
die ich vorher nicht richtig kannte.
Und wenn wir jetzt dann nochmal auf die nächsten Jahre blicken, gab es irgendwie auch so einen zentralen Moment, an dem dir irgendwie klar geworden ist, das ist jetzt doch mehr als das Hobby eines möglicherweise angehenden Stahlwerkarbeiters, wo du dir gesagt hast, hey, I can make it?
Ja, ich hatte die Möglichkeit, in einem Musikgymnasium zu studieren. Also Gymnasium in Schweden ja ist ab 16 Jahre. Also wir haben ja eine 9-jährige Grundschule. Und dann bin ich auch zu einem Stadt gezogen, Karlstadt im Westen von Schweden, und da habe ich einen Posaunenlehrer aus USA bekommen. Und der war sehr enthusiastisch und er war sehr, ja, er hatte viele, viele, viele Ideen, er hat einen Big Band gegründet und alles Mögliche. Und da irgendwie habe ich gespürt, dass, hey, vielleicht gibt's hier mehr als was ich geglaubt habe. Mhm. Und dann konnte man auch im Fernsehen jede Woche Musiker sehen, das gab's immer Shows mit Big Bands und Orchestern und so weiter und so weiter. Und da habe ich ja Leute gesehen, die Posaune gespielt haben. Und ich dachte, wenn die das machen können, dann schaffe ich das auch. Hm. Und mit 16,5 habe ich mich entschieden, ich muss Profi werden.
Dann bist du Profi geworden, hast als Studiomusiker für verschiedene Produktionen gespielt und dann, wir überspringen nochmal ein paar Jahre und kommen mal zu ABBA. Und das ist eben diese eine Stelle Musik von dir, die wohl wirklich fast jeder schon mal gehört hat, die Posaune in Voulez-vous, in diesem großen Hit von 1980. Das bist du, den man da hört. War das auch ein Zufall, dass du ABBA kennengelernt hast und dann diesen Hit so maßgeblich geprägt hast?
Ja, erstmal der Benny Andersson, der kam oft zu unseren Shows. Ich habe mit einem anderen schwedischen Popstar damals gespielt. Ich war 20 und der heißt immer noch Björn Skifs. Er hatte einen Nummer 1 in USA, 74, Hooked on a Feeling. Hooker Chaka, Hooker, Hooker, Hooker Chaka. Und Benny kam oft zu unseren Sommershows und hat sein Akkordeon mit und spielte dann auf unseren Afterpartys. Weil er ist ein Spielmann, er spielt gerne. Und so habe ich ihn kennengelernt und wir hatten ja mit Björn einen Bläsersatz und Benny fand uns sehr gut. Wir waren ja auch sehr angesagt im Studio 10 in Stockholm. Und als er dann Voulez-vous aufnehmen wollte, hat er uns geholt für den Bläsersatz. Und er hat das dann selber vorgesungen und wir haben das gespielt, weil Noten gab es keine.
Ja. Also hat er so euch vorgemacht, ihr habt es gespielt.
Ja.
Und ja, seitdem hört man das immer wieder. Wie ist das, wenn du jetzt heute irgendwo im Fernsehen dir dieses Lied begegnet? Freust du dich oder kann man sowas irgendwann nicht mehr hören?
Natürlich freue ich mich. Also damals war das kein großes Ding, weil wir waren ja, wir haben unsere Musik gespielt, wir waren Studiomusiker und wir haben dann Aufnahme für ABBA gemacht. Die waren ja alle vier da während der Aufnahme, aber ich wollte ja Jazzmusiker werden und da spielt ja ABBA keine große Rolle damals. Aber ich meine, heutzutage selbst klar bin ich ganz stolz, dass ich wahrscheinlich der einzige Posaunist bin, der auf einer ABBA-Platte gespielt habe.
Das und, kann so absolut sein, ja.
Ja.
Jetzt haben wir aber erstmal Musik, die du dir ausgesucht hast, mit der man, ich zumindest nicht gerechnet hätte bei dir. Und zwar haben wir hier Francesco Venturini, zweites Kammerkonzert, also italienische Barockmusik. Wie kommen wir dazu?
Ich bin seit meiner Jugend ein Barockmusik-Fan. Ich wollte sogar Barock-Posaunist werden und ich bin so weit gegangen, dass ich habe mich beworben für einen Studienplatz in Den Haag in Holland, weil da gab es viele sehr gute Lehrer im Bereich Barockmusik. Es ist nichts geworden so richtig, aber die Liebe zu dieser Art von Musik besteht. Und ich finde, es ist wunderschön, wenn Orchestern neue Musik immer finden, wie diese Francesco Venturini, davon hatte ich nie was gehört. Aber durch diesem Orchester, La Festa Musicale, die ich mit einem Projekt gemacht habe, bin ich auf Venturini gestoßen. Und ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr schön.
Zweites Kammerkonzert in A-Moll von Francesco Venturini. Das hier war der zweite Satz mit La Festa Musicale unter Annemarie Hara hier auf NDR Kultur. Italienische Barockmusik, ja, klassische Musik. Im Allgemeinen, die hat, wenn wir auf die Radiolandschaft gucken, klar nicht so viele Hörerinnen wie die Programme mit Rock- und Popmusik, aber eben doch einen sehr hohen Stellenwert in der europäischen Radiolandschaft. Wenn wir auf den Jazz dagegen gucken, der ist ja dann doch öfter eher so ein Nischenprodukt, ohne dass wir das jetzt beides gegeneinander stellen wollen. Nils Landgren, wir wollen mal schauen, was du für den Jazz im Radio machst, denn du bist selber Radiomacher in Schweden, seit 2 Jahren künstlerischer Leiter von Jazz Radion P2. Was genau ist deine Rolle da?
Also heutzutage ist meine Rolle nicht mehr, wie es die letzten 2 Jahre war. Also ich hatte 2 Jahre als künstlerischer Leiter des Jazzprogramms, also das ganze Live-Angebot im Jazzradio. Das bedeutet, dass ich konnte ja ein bisschen Einfluss haben auf die Programmgestaltung, was gesendet werden soll und so weiter. Plus, dass ich künstlerischer Leiter des Ensemble Radio Jazz Gruppen, Radio Jazz Gruppe. Das ist so eine legendäre Formation in Schweden, die seit längst gab's und dann ist es irgendwie in Vergessenheit gesunken, weil da gab's ja wahrscheinlich kein Geld mehr. Und dann habe ich irgendwann die Frage bekommen, ob ich Lust hätte, das wieder zum Leben zu bringen. Und das fand ich natürlich reizvoll und bin sofort angefangen. Und ich habe die letzten 2 Jahre 6 Produktionen pro Jahr gemacht. Und dieses Jahr mache ich dann nur 3.
Ja.
Aber immerhin.
Aber diese Gruppe besteht weiter,
überhaupt
so
was gibt. Ja. Und ich mache das so, dass jedes Projekt ist unterschiedlich und jeder Formation von Musiker und Musikerinnen ist auch unterschiedlich. Hm. Also das ist kein fester Ensemble, sondern ich möchte gerne so viele Musiker wie möglich die Chance geben, zum Spielen zu kommen und ja, in diese Formationen zu arbeiten und mit neuen Arrangeure, Komponisten, Bandleitern und so weiter.
Ja. Du hast gesagt, das ist zwischendurch weggekürzt worden, aber insgesamt wird denn Jazz in Schweden anders wahrgenommen als hier in Deutschland? Hat er einen anderen Stellenwert?
Da bin ich ja nicht so sicher. Ich meine, das ist ja auch ein Nischenprodukt bei uns. Also Jazzradio im P2 ist ja nicht wie Popradio P3 oder so, mhm, oder P4 oder, mhm, aber wir haben immerhin, wir haben eine gute Besucherzahl oder Zuhörerzahl. Und jedes Mal, wenn wir irgendwas mit dieser Formation machen, dann steigt unsere Zuhörerzahlen heftig. Ja. Und das finde ich natürlich toll.
Super.
Und das, glaube ich, das zeigt ja, dass es gibt ein Vertrauen in das, was ich tue. Da gibt es ein Vertrauen in diesen Namen in sich. Und da gibt es ein Vertrauen in dem Jazzradio, dass die präsentieren Sachen, die hochwertig sind, spannend sind, neu sind, egal in welcher Richtung. Und ich glaube, das weckt eine gewisse Neugier bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
Neugier wecken ist ein gutes Stichwort. Du bist ja in ganz vielen Bereichen Botschafter für deine Musik. Zum Beispiel arbeitest du ja auch ganz viel mit Kindern und Jugendlichen. Und da könnten natürlich Stars von deinem Format auch sagen, ach, das tue ich mir nicht immer wieder an, da mir den Anfängern mit der Posaune mich hinzusetzen. Aber du machst das immer wieder. Warum machst du das?
Na, das ist ja eigentlich selbstverständlich, finde ich, dass ich als etablierter Musiker und Künstler mich Sorgen mache um unsere Zukunft. Weil ich weiß, dass es nicht total leicht ist, jemand zu überzeugen, dass er oder sie zum Beispiel ein Blasinstrument spielen soll. Weil das ist ja mit viel Arbeit verbunden und das dauert lange, bevor es irgendwie okay klingt. Aber wenn ich zeigen kann, dass wir gemeinsam Musik machen können, nur mit ganz wenigen Tönen, das reicht eigentlich mit ein, dann kann man irgendwie anfangen, Musik zu machen sofort, statt nur ein bisschen zu tröten.
Genau, also wirklich auch dieses auf der emotionalen Ebene, die Kinder und Jugendlichen ansprechen, ehe man ihnen jetzt irgendwie mit ganz viel Technik und Musiktheorie kommt, in so eine Richtung, ne?
Ja, also ich bin ja nur interessiert in, dass wir was gemeinsam musikalisch machen können. Und ich möchte gerne versuchen, junge Menschen oder, das ist eigentlich egal, in welchem Alter die sind, Leute zu inspirieren, weiterzumachen mit deren Instrumente, weiter zu bohren, weiter zu versuchen, das Interessante mit einem Instrument zu finden und natürlich nicht vergessen, Spaß zu haben, weil ich bin angefangen, Posaune zu spielen, was es hat, das hat mir Spaß gemacht. Und das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass Musik ist eigentlich erst in erster Reihe geht es um Spaß.
Aber Jazz ist natürlich dann gerade auch wieder eine Musikrichtung, wo viele sagen, oh je, das ist ganz schwierig, bis man da mal irgendwie einen Zugang findet oder mitmachen kann. Warum ist aus deiner Sicht Jazz vielleicht gerade besonders gut geeignet, um damit auch direkt auf die Jüngsten zuzugehen?
Ja, zum Beispiel, man braucht, um irgendwas zu spielen, braucht man keine Noten. Das ist ja Nummer eins. Wenn ich zum Beispiel, lass uns sagen, ich versuche, Leute einen sogenannte Blues zu zeigen. Das ist ja öfters 12 Takte mit 3 Akkorde. Und da kann man eigentlich anfangen und nur mit einem Ton kann man ein Solo spielen durch diese ganze Schleife von 12 Takte. Und das in sich zeigt ja, dass, okay, ich kann auch. Und ich glaube, das ist so ein, sagt man, erlösender Faktor. Wenn jemand, der entweder 8 ist oder 92, plötzlich spürt das, wow, ich habe gerade ein Solo gespielt und es hat funktioniert.
Das ist wahrscheinlich ein ganz toller Moment, wenn man so das Funkeln in den Augen von einem 8-Jährigen dann sieht. Er spielt seinen einen Ton und der Ton passt zu jedem Akkord in diesem Blues-Schema und es läuft
genau
einfach.
Genau. Und das Allerbeste ist, wenn die dann selber glauben, dass, oh, jetzt kann ich genauso gut wie Nils spielen.
Okay, das gehört dann doch dazu, dass du sie am Schluss wieder ein bisschen in die Realität holen musst.
Naja.
Dein Engagement in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht ja sogar noch weiter. Lass uns da auch noch mal kurz drauf gucken. Du bist auch immer wieder nach Afrika gereist, in Slum-Gebiete. Was genau macht ihr da?
Wir sind angefangen, ein Projekt zusammen mit Ärzte ohne Grenzen zu machen in Kibera. Das ist ein großer Slum in Nairobi. Und da dürften wir hin und wir dürften da viele Schulen treffen, also viele Schulkinder treffen. Und wir haben einen Haufen von Musikinstrumenten mitgenommen. Aber ich wollte gerne die Schulen Instrumente verschenken und die Schülern und Schülerinnen die Instrumente zukommen lassen, damit die was anderes zu tun hätten können als das, was die normalerweise haben. Und das kam sehr gut an. Und da gibt es sogar eine Platte davon, das nennt sich Funk for Life. Mhm. Und das haben wir zum Teil auch in Kibera aufgenommen. Und das Projekt hat sich dann weiterentwickelt und wir konnten ja nur zweimal hinfahren, weil danach kam die Pandemie und so weiter und so weiter. Aber ich arbeite immer noch mit vielen von den Jugendlichen in Kibera und versuche Leute mit ja, das, was notwendig ist, zu unterstützen. Und jetzt habe ich auch langsam eine Institution in Deutschland langsam mit im Boot, die heißen Humanitas. Mhm. Und hoffentlich kann ich dann ein bisschen mehr machen als bisher.
Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen für das Projekt, dass das gut anläuft und weitergeht. Und musikalisch bleiben wir jetzt auch bei Kindern, zumindest was den Titel des nächsten Stücks betrifft, Children of the Sun, ein Instrumentalstück von Joe Sample.
Thank you.
in der Kultur à la carte. Und hier haben wir unseren heutigen Gast in Aktion erlebt, zusammen mit Joe Sample und der NDR Big Band Children of the Sun. Nils Landgren ist unser Gast. Und den haben wir zu Gast, weil wir in diesem Jahr mit ihm unser viertes und letztes Pop-Up-Konzert bestreiten werden. Am 16. Oktober wird das sein. Da suchen wir irgendeinen Ort in Norddeutschland auf, einen ganz alltäglichen Ort womöglich, und veranstalten da ein Konzert. Wo das sein wird, das ist noch nicht klar, aber sprechen wir mal über ungewöhnliche Konzertorte. Nils, du hast uns vorab verraten, du hast zum Beispiel schon mal in einem Atomkraftwerk gespielt. Wie war das denn?
Das war sehr spannend, und wenn ich nur mich die Namen erinnern konnte. Lubmin heißt es, glaube ich. Und da hat der damalige Chef vom Mecklenburg-Vorpommern Festspiele, Markus Fein, er hat immer versucht, interessante Orte zu finden. Und da ist er auf diese Reaktorhalle gekommen. Und die Halle war 1 Kilometer lang.
Wow.
Dann kannst du dich vorstellen, wenn man einen Ton spielt, das dauert 1/2 Stunde, bevor irgendwas zurückkommt.
Das glaube ich.
Es war wirklich außergewöhnlich spannend, dort zu spielen. Vielleicht nicht optimal für ein Konzert, aber das hat wirklich Spaß gemacht.
Genau, du sagst, es sind die Bedingungen vielleicht nicht so optimal wie im Konzertsaal, aber trotzdem ist es ja so, dass eigentlich Scheunen und Ställe und Werkshallen und Co. inzwischen bei Festivals auch zum guten Ton dazu gehört, dass man da auch mal reingeht. Was ist der Reiz von solchen besonderen Orten?
Ja, dass man nie sowas gemacht haben. Ich meine, ich habe auch auf dem Startfeld von Flughafen Hamburg gespielt, bei dem 100-Jahr-Jubiläum. Dann haben wir auf dem Tarmac gespielt. Das war Maceo Parker, Tower of Power und Funk Unit. Mhm. Und wir haben dann also auf die Landungsbahn gespielt, da wo Flugzeuge gestartet und gelandet sind, gleichzeitig mit unserem Konzert.
Ich wollte gerade sagen, der Flugverkehr wurde nicht eingestellt, es wurde zwischendurch laut dann vermutlich.
Ja, absolut. Und das fand ich auch ein sehr spannender und ungewöhnlicher Ort für ein Konzert.
Also ich merke schon, die Messlatte liegt gar nicht so niedrig, was ungewöhnliche Orte bei dir betrifft. Wir gucken mal, was wir dir anbieten können. Man kann sich Stand jetzt noch bewerben. Also wenn Ihnen was einfällt, immer her mit der Idee. Und dann schicken wir ja 3 Orte in eine Abstimmung gegeneinander.
Das könnte ja auch zum Beispiel Oberhafen-Café sein oder irgendwas. Ja. Ich meine, das groß oder klein, das ist ja egal.
Wir sind ganz gespannt, was da noch reinkommt an Bewerbung.
Ich auch.
Also wo, das steht noch nicht fest, aber es steht zum Beispiel schon fest, dass du mit Trio kommst. Eva Klesse, Karis Hermes, Ilja Ruf. Das ist wirklich auch ein hochkarätig besetztes Ensemble. Gerade Eva Klesse hat ja gerade den Deutschen Jazzpreis erst bekommen. Was zeichnet sie besonders aus?
Sie ist ein wunderbarer Mensch und Musikerin, einfach so. Und wir sind gut befreundet und verstehen uns gut. Und es macht so einen Spaß, mit ihr zu spielen einfach. Das finde ich toll. Und das gilt natürlich auch für Ilja und Karis. Ilja kenne ich, seit er 11 war. Ich glaube, jetzt ist er 25 oder so. Und der hat ja eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Der ist ein fantastischer Pianist, ist auch Klarinettist. Und Karis ist ja absoluter Hammer. Also insofern bin ich sehr glücklich, dass ich so eine Band für dieses Konzert auf meine Seite habe.
Ja, ein ganz, du hast es gesagt, ein ganz, ganz jung besetztes Trio. Die könnten alle deine Kinder sein. Ein sehr weibliches Trio mit 2 Frauen dabei. Ist Jazz über die Jahre jünger und weiblicher geworden?
Das hoffe ich. Weil wir waren auf jeden Fall eine ganz lange Zeit eine Männertruppe mit ein paar Ausnahmen. Und ich finde, dass es wichtig, Frauen im Jazz zu sehen und hören zu können. Und ich finde, die Niveau ist einfach super. Und mehr ist das Wichtige, dass wir uns verstehen, dass wir uns musikalisch verstehen und dass was Gutes rauskommt.
Es wird noch ein weiterer Posaunist dabei sein, der aber an dem Abend nicht spielen wird, sondern sprechen wird. Unser NDR-Kulturmoderator Keno Bergholz wird das Konzert moderieren. Den hast du vorab getroffen. Ihr wart im Hamburger Grindelviertel auf den Spuren deiner Vergangenheit da unterwegs. Wie war diese Begegnung?
Das war ganz toll. Durch mein altes Kiez zu gehen und auch, dass wir konnten sogar ein paar Töne zusammenspielen. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Dass wir standen da in so einem Rondell irgendwo in Grindel und haben ein bisschen für die Leute in die Restaurants rum gespielt. Und die haben auf jeden Fall und nicht ausgebuht.
Die waren total begeistert, so wie ich das gesehen habe. Und ihr habt auch beide eure Posaunen beim Spielen auseinandergebaut. Also sehr sehenswert. Schauen Sie gerne mal rein bei uns ndr.de/pop-up. Da gibt's das Video von dieser Begegnung. Kultur à la carte heute mit Nils Landgren, den wir hier gehört haben, zusammen mit dem schwedischen Radiochor Full Many a Glorious Morning von Sven David Sandström. Nils, was für ein Stück ist das genau?
Ja, das ist für mich und dem Radiochor geschrieben und der Text ist von William Shakespeare. Und Sven David Sandström war der meistbekannte, meistberühmte zeitgenössische Komponist in Schweden. Und irgendwann kam er auf die Idee, was mit mir zusammen zu machen. Er ist angefangen, die Musik zu schreiben. Er war sehr krank, schon damals. Er hatte Krebs. Und plötzlich hatte das einfach fertig gemacht und hat es uns geliefert und danach ist er gestorben. Und ich konnte nie mit ihm über dieses Stück sprechen. Das ist ja 48 Minuten lang insgesamt. Aber was er geschrieben hat, ist wirklich bemerkenswert.
Ja.
Und für mich war das eine große Herausforderung, weil ich habe sowas nie gemacht. Aber ich bin sehr stolz, dass dieses Live-Konzert von Berwaldhallen in Stockholm als Album rausgekommen ist, dass wir das veröffentlichen dürfen.
Ja, Sonnets of Darkness and Love, Sandström. Mhm. Nils, wir haben gerade schon über unseren Videodreh gesprochen. Ich war selber nicht dabei, aber das Team, was dabei war, die haben alle hinterher mir unabhängig voneinander erzählt. Also der Nils Landgren, das ist ja so ein netter Mensch. Jetzt kann ich das auch bestätigen. Und ich habe mich gefragt, bist du überhaupt auch jemand, der die Mitmusikerinnen und Musiker auch mal so richtig zusammenfalten kann, wenn die nicht geübt haben?
Nee, nicht so richtig. Also ich bin ja der Meinung, dass jeder trägt ja eine Verantwortung für sich selbst und für den Zusammenhang, in dem die sind. Und das passiert ganz selten, dass Leute nicht geübt haben.
Mhm.
Und
wenn, okay.
Also ich, ich raste ganz selten aus für irgendwas überhaupt.
Ja.
Das habe ich von meinem Papa gelernt.
Du hast das ja vorhin auch bei dem Achtjährigen mit seinem Einton-Solo schon so formuliert. Das Wichtigste bei der Musik ist, dass es Spaß macht. Ist das auch für dich die größte Motivation, auf die Bühne zu gehen, einfach den Menschen davor eine Freude zu machen? Oder welche Rolle spielt auch so ein Aspekt wie Musik, um der Kunst willen zu machen?
Also die Musik ist ja das Allerwichtigste. Und was ich denn damit machen kann und machen darf, das liegt ja an mich. Und mein Ansatz, wenn es um Musik geht, das ist ja, ich möchte ja gerne was Persönliches rüberbringen, was mir am Herzen liegt, in dem Moment, wo ich das spiele oder singe. Und das ist dann egal, ob das Barockmusik ist, ob das zeitgenössische Musik ist, ob das ein Blues ist oder ob das mit meiner Funkband ist. Mhm. Ich bin, glaube ich, ein ernster Musiker. Und ich möchte gerne ernst genommen werden, aber ich möchte auch gerne zeigen, dass es mir Freude macht, auf einer Bühne zu stehen und Musik zu präsentieren zu dürfen. Und das für ein Publikum. Weil ich meine, wenn wir live spielen vor einem Publikum, dann geht es ja nicht nur um unsere Zusammenarbeit auf der Bühne, sondern wir müssen ja auch wir sind ja nicht nur ein Absender, wir brauchen auch einen Empfänger. Und das ist ja unser Publikum. Und wir kommunizieren. Und wenn diese Kommunikation entsteht, dann ist es mir gelungen mit das, was ich mit meiner Botschaft erreichen will, nämlich Kommunikation zwischen Menschen.
Noch eine weitere mögliche Funktion, die Musik in so einem Kontext haben kann, dass Musik etwas bewirkt, etwas verändert, vielleicht auch gesellschaftlich, politisch Dinge anstößt. Du hast ja auch schon Benefizkonzerte gegeben für die Ukraine zum Beispiel. Mhm. Welche Rolle kann Musik da haben oder welches Gewicht, wenn es darum geht, Dinge anzustoßen, zu verändern?
Ich glaube schon, dass Musik eine Rolle spielen kann. Und wir haben ja das gesehen. Ich meine, das, was ich gemacht habe, ist ja wirklich im Vergleich klein mit was große Pop- und Rock-Künstler und Künstlerinnen gemacht haben über die Jahre. Aber immerhin, vielleicht kann man irgendwas damit verändern, weil Musik geht ja meistens vorbei alle Barriere. Und mit ein bisschen Glück kann man da Menschen ein bisschen besser erreichen mit einer Botschaft. Hm. Und, würde ich sagen.
Ja, und über die musikalische Botschaft, die man versendet, ist es ja gerade auch in diesen Tagen irgendwie eine hochaktuelle Diskussion, dann mit Blick auf den Nahen Osten. Die Frage, müssen, sollen Künstler sich positionieren, hoch umstritten. Wie siehst du das? Muss ein Künstler Position beziehen?
Also von meiner Sicht muss niemand sich so positionieren, niemand, der oder die nicht in einer Position schon sind, wo die sich positionieren müssen. Ich glaube, dass von mir aus, das muss jemand für sich selbst entscheiden dürfen. wie man damit umgeht. Das kann ja sein, dass nicht alle sich auf die Barrikaden die ganze Zeit stellen müssen. Man kann ja trotzdem eine Meinung haben.
Way, Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson und Wolfgang Höffner. Four-Wheel-Drive heißt dieses Ensemble, eines der vielen von Nils Landgren, das Jazzquartett mit Allradantrieb sozusagen, wo keiner einfach nur mitrollt. Ja, und damit sind wir fast am Ende unserer Stunde. Nils, lass uns nochmal so einen kleinen Ausblick machen. Was steht jetzt in diesem Herbst noch an bei dir, außer dem Pop-Up-Konzert natürlich?
Oh, ich bin ziemlich fleißig unterwegs mit verschiedenen Besetzungen. Wolfgang Höffner feiert zum Beispiel 50 Jahre auf der Bühne in Hamburg Mitte Oktober oder Ende Oktober. ich bin in Zürich, ich bin in Herford, ich bin in... Und im Dezember spielen wir weiter mit Christmas with my friends. Dann sind wir auf Tour ab 1. Dezember bis 18. in Deutschland. Und dann hören wir in Stockholm auf.
Und da kommt auch passend dazu das Album raus, ne? Christmas with my friends Nummer 9 erscheint Ende Oktober.
Genau. Und Nummer 9 ist ja... Also ich bin ja eigentlich total überrascht, dass man so viele Weihnachtsplatten machen dürfen. Aber es scheint gut anzukommen und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, Konzerte wieder zu spielen zu dürfen. Und wir haben ein super Publikum überall. Es ist so herrlich, Menschen zu treffen, Musik rüberzubringen und diese festliche Zeit mit Menschen zusammen zu feiern. Mhm. Und hoffentlich auch im Sinne von Frieden und Gemeinsamkeit und alles, was...
Das ist das Wichtigste, ja.
Was Positives.
Dann, ich weiß nicht, vielleicht im Januar mal durchschnaufen, weil im Februar steht dann als nächstes großes Ereignis an, dein 70. Geburtstag. Wie feierst du den?
Ich werde das nächste Jahr feiern mit einer ganzen Menge von Konzerten mit verschiedenen Symphonieorchestern. Und ich fange in Hamburg an, in die Elfi, am 14. Februar. Das ist ja am Tag vor meinem Geburtstag. Mhm. Ich weiß, dass in Deutschland soll man ja seinen Geburtstag nicht vor dem aktuellen Tag feiern.
Aber das stimmt, ja.
14. waren frei, das ist ja Valentine's Day, das passt.
Man kann gut ja reinfeiern.
Und, ja, genau, wir werden reinfeiern.
Mhm. Wir haben schon gerade über die... großen Themen, die man sich so wünscht für diese Welt gesprochen. Gibt es noch was, was du vielleicht auch zu diesem Geburtstag dir ganz persönlich für dich selbst wünschst?
Ja, ich wünsche mir erstmal, dass ich gesund bleiben darf und dass ich mit Musik viele Jahre wieder mich beschäftigen darf und mit Spaß haben darf. Ich wünsche mich, dass irgendwas, das klingt ja wie ein Klischee, aber dass es irgendwann dieser Wahnsinn, die über die ganze Welt verbreitet ist jetzt, dass es irgendwann aufhört. Das liegt mich am Herzen ganz nah.
Mögen all diese Wünsche in Erfüllung gehen, lieber Nils. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Ja, und wir sehen uns am 16. Oktober zum NDR Kultur Pop-Up-Konzert, wo auch immer das stattfinden wird. Jetzt können Sie sich noch bewerben bei uns. Mein Name ist Jan Wiedemann. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.